Liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Geschwister, wir wollen auch unseren zweiten Teil im Namen unseres Herrn Jesu beginnen. Und wir lesen gemeinsam einen Vers vor aus 1. Korinther, das dritte Kapitel, den 11. Vers. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Jesus, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt dein Wort zu hören. Vielen Dank, dass du der Grund in unserem Glaubensleben bist. Dass du, Herr Jesus, es vollbracht hast. Dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und dass du auferstanden bist. Dass du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass du uns eine lebendige Hoffnung geschenkt hast. Jesus, wir danken dir und beten dich dafür an. Herr, wir laden dich auch jetzt herzlich ein, dass du uns die Herzen öffnest, dass du dabei bist, Herr, beim Reden und beim Hören, dass wir dich sehen in deiner Schönheit, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit. Du hast in deinem Wort gesagt, die auf dich sehen, werden erquickt. Erquicke du uns, Herr Jesus. Ich will auch diese Stunde und dein Wort in deine Hände legen, Herr Jesus. Es ist dein Wort, es ist die ewige Wahrheit für und für. Komm herein, Herr Jesus, und segne du, teile du dein Wort aus. Wir wollen hören. Amen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus redet hier in einem ganz kurzen Vers von dem Grund unseres Glaubens. Er ist sehr kurz, aber er sagt etwas aus, worauf unser Glaube gebaut ist. Worauf unser Glaube gegründet ist. Die absolute Notwendigkeit von Jesus Christus. Und er vergleicht das hier mit einem Bau. Er als weiser Baumeister hat den Grund gelegt. Er ist nicht der Grund, er hat ihn nicht erfunden, aber er hat beim Bau der Gemeinde diesen Grund gelegt in Jesus Christus. Die Gemeinde und das Glaubensleben ruht auf Jesus. Das war bei Paulus nicht immer so. Wir gehen viele Jahre zurück in Saulus seinem Leben. Damals hieß er Saulus. Da hatte er einen anderen Grund. Es war nicht Jesus. Damals war dieser Name Jesus Christus etwas, was ihm so zuwider war, dass er die Anhänger Jesu Christi verfolgte. Da hatte er andere Gründe gehabt, andere Grundlagen seines Lebens. Es war nicht Jesus. Und wir erinnern uns an die Geschichte, als damals dieser junge Saulus von Jerusalem nach Damaskus reitet. Auch dort will er die Jünger Jesu gefangen nehmen, hat er dieses Ziel. Der Name Jesus soll nicht mehr genannt werden. Er reitet dorthin, man sieht es ihm an, ein eifriger, selbstbewusster, starker, junger Mann. Und es war ja nicht so, dass dieser Name Jesus ihm so verhasst war, weil er Anhänger hatte. Es gab viele. Die hatten Anhänger, die waren berühmt. Nein. Die Jünger Jesu behaupteten, dieser Mann am Kreuz wäre Gottes Sohn. Das war für Paulus unerhört. Ein Mann der Schmerzen, ein Mann, der am Kreuz stirbt, ist doch kein Christus. So in etwa könnte es im Herzen dieses jungen Mannes ausgesehen haben. Und er reitet dahin, sie sind schon nah bei der Stadt, das Ziel ist fast erreicht. Da auf einmal tritt etwas dazwischen, was seinem ganzen Leben eine andere Wendung gab. Ein Licht, heller als die Sonne, umleuchtet ihn. Und dieser Mann Saulus, dieser ungebrochene, dieser starke, selbstbewusste Mann, liegt im Staub. Keine Macht der Welt hatte ihn vorher brechen können. Das nächste Wunder geschieht, eine Stimme aus dem Himmel spricht ihn an: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saulus fragt: Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Wir können uns vorstellen, wie Saulus gezittert haben muss. An seinen Händen klebt noch das Blut der erschlagenen Jünger Jesu. Vielleicht tritt vor seinem Auge das Bild des Stephanus auf, wie er da zerschmettert am Boden lag. Der auch noch betete: Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Wer spricht zu ihm? Jesus? Er starb doch am Marterholz. Jesus lebt. Das war ihm ganz bewusst. Das war die erste Begegnung mit Paulus, als er Jesus begegnet ist, als Jesus in sein Leben eingetreten ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Auf welcher Grundlage, worauf dein Leben gegründet ist. Bei Paulus war es damals er selbst. Nicht irgendetwas anderes, sondern er. Er will sich Gott annehmbar machen. Er will Gott imponieren. Selbstgerechtigkeit, Selbstfrömmigkeit, Selbstdisziplin, sein Eifer um das Gesetz, er selbst. Und nun liegt er im Staub und demütigt sich vor Jesus. Wie ist das möglich? Vorher ein Verfolger, der Anhänger Jesus, jetzt selbst ein Jünger. Vorher war ihm nichts so verhasst wie die Botschaft des Kreuzes. Und jetzt gibt es keine andere Botschaft als Jesus, der Gekreuzigte. Wie ist das möglich? Dass ein Mann alles vorher Gelernte, Gekannte, Gewusste über Bord wirft und so radikal verändert wird. Erstens, Jesus tritt in das Leben von Paulus ein. Und Paulus demütigt sich. Jesus begegnet ihm. Nicht er ist Jesus suchen gegangen, Jesus sucht ihn. Er hat ihn verfolgt. Jesus begegnet Saulus, er demütigt sich. Und Paulus versteht die Bedeutung des Kreuzes und glaubt. Wir wollen später noch auf diesen Mann zurückkommen. Es ist ja dieses Thema, jetzt nach dem ersten Thema, ich glaube an wen? Steht jetzt die Überschrift, ich glaube, warum? Warum glaube ich? Wir hatten mal vor einiger Zeit in der Jugend bei uns eine ähnliche Frage gestellt. Es war so in etwa vor einem Jahr, da hatten wir die Frage gestellt, warum glaubst du, dass Gottes Wort die absolute Wahrheit ist? Warum glaubst du, Gottes Wort ist die Wahrheit? Und da gab es viele, viele Antworten, es gab viele Ansätze, aber ein starkes Etwas, was so grundlegend war für viele, war die Prophetie in Gottes Wort. Gott sagt in seinem Wort Dinge voraus und sie treffen ein. Sie treffen buchstäblich ein. Beispielsweise Daniel, als er durch Gottes Gnade, durch den Geist Gottes voraussehen konnte, welche Weltreiche nach ihm kommen werden. Er sieht voraus, dass das Babylonische Reich kommt, dass das Perserreich kommt, Alexander der Große im griechischen Reich, das Römische Reich. Und dann Daniel 9, diese herrliche Prophetie auf den Messias, auf den Gesalbten. Aufs Datum genau, er datiert das noch. Und sagt, nach so und so vielen Jahren wird der Gesalbte kommen, er wird im Volk getötet werden. Und es ist buchstäblich so eingetreten. Später, 70 nach Christus, prophezeit er die Zerstörung Jerusalems. Dann sagt er, dass ganz lange Zeit Israel ohne Staat sein wird. Auch das erfüllt sich. Israel zerstreut sich in die ganze Welt. Es erfüllt sich buchstäblich. Und bis in unsere Zeit, das 20. Jahrhundert, Israel soll einen Staat bekommen. Und wir sehen jetzt vor unseren Augen, Israel bekommt einen Staat. Und auch die Situation, die Krise, die wir jetzt erleben, alles das sind Erfüllungen von Gottes Wort. Gott weil er sagt etwas und es erfüllt sich. Was Gott zusagt, hält er gewiss. Das ist ein großer Grundstein in unserem Glaubensleben. Dass wir wissen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Wir können zurückschauen, es hat sich alles erfüllt. Und Petrus sagt, ihr habt desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl daran, dass ihr darauf schaut, darauf baut. Es ist ein Grundstein in unserem Leben. Ich glaube, warum? Weil Gottes Wort sich immer wieder buchstäblich erfüllt hat. Ich kam mal eines Tages mit einem Studenten ins Gespräch und dieser Student hat mit mir darüber gesprochen, über die Menschheit, über die Entwicklung der Menschheit, über die Geschichte und wie diese ganzen Katastrophen, dieses Leid, dieses Elend, warum der Mensch zu solchen Sachen fähig ist. Und ja, wir gingen auf die humanistische Seite ein. Der Mensch ist doch eigentlich gut. Es liegt lediglich an der Erziehung. Es liegt lediglich am System, an der Kultur, an der Wissenschaft. Aber uns ist schnell aufgefallen, dass in der ganzen Geschichte der Menschheit immer wieder etwas unternommen wurde. Immer wieder etwas Neues aufgebaut, neue Wissenschaft, neue Systeme, um den Mensch in Grenzen zu halten und er ist immer ausgebrochen. Und ich durfte ihm die Botschaft der Bibel bringen, wie die Bibel den Menschen sieht. Was sagt die Bibel über den Mensch? Dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Ich durfte ihm auch von meinem Herzen Zeugnis geben. Dass es einfach nicht das ist, was ich tue, sondern das Böse in uns drin liegt. Es ist das, was wir in uns haben. Nach außen hin können wir uns gut geben. So war es auch bei Saulus damals. Er lebte nach außen hin unsträflich. Er hatte mit Sicherheit die Anerkennung des Volkes. Aber in sich selbst, wer kann seine Trieb- und Traumwelt kontrollieren? Wer kann seine Fantasien beherrschen? Wer kann sich selbst dieses Herz, das Neigung hat zum Bösen, verändern? Das ist für mich eins der größten Beweise, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Gott sagt etwas in seinem Wort über mein Herz aus. Es ist wie ein Spiegel. Wenn ich da hineinschaue, sehe ich, Gott hat Recht. Über das, was er über mich sagt, hat er Recht. Und dieser junge Student, er sagte am Ende des Gesprächs, wenn das in der Bibel steht, dann muss es die Wahrheit sein. Das ist mein Herz. Wir kommen zu unserem anderen Text aus Römer 3. Es ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christus geschehen ist. Die Bibel gibt einen Spiegel von deinem und meinem Herzen. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es ist nicht gut. Es ist verdorben. Und da greift Gott ein in diese große Not des Menschen. Und er findet einen Plan. Gott hat eine ewige Erlösung erfunden. Und Jesus wird Mensch. Das gewaltigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Der Sohn Gottes wird Mensch. Ich habe mich gefragt, was würden wir überhaupt über Gott wissen, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Wir wüssten allerhöchstens gut, Gott ist allmächtig. Er hat die Schöpfung gemacht, er ist groß, er ist unbegreiflich, aber das kann auch beängstigend sein. Aber so gibt uns Gott eine genaue Beschreibung von ihm. Und er sendet Jesus. Jesus wird Mensch. Er wird so wie du und ich. Er wird als ein Kind geboren. Er durchlebt das Kindheitsalter. Er wird jugendlich. Er erfährt die ganzen Schwierigkeiten des Jugendalters. Er wird versucht, allenthalben heißt es in Gottes Wort, mit der Ausnahme ohne Sünde. Er lebt ein vollkommenes, heiliges, tadelloses Leben. Und Jesus sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat es uns verkündigt. Und als die Jünger zu Jesus kommen, Herr, zeig uns den Vater, da sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In Jesus Christus können wir Gott erkennen, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Nur in ihm erkennen wir Gott. Nur in ihm haben wir Zugang zu ihm. Nur in ihm wissen wir, wie Gott ist. Seine Charakter, seine Eigenschaften, sein Herz, dass Gott Liebe ist. Jesus kam in die Welt. Aber es hatte nicht nur ausgereicht, dass Gott seinen Sohn sandte, um uns zu zeigen, so bin ich. Nein, Jesus kam, um Menschen, die hoffnungslos und aussichtslos der Ewigkeit entgegenblickten, zu erlösen. Und dafür hatte es ihn selbst gekostet. Es hat den Sohn gekostet. Es war mal ein König. Und dieser König hatte einen Minister und der Minister kam zum lebendigen Glauben an Jesus. Und er hatte dann im Königshaus dort immer wieder von diesem Vater erzählt, der von dem Gott, der selbst auf diese Welt kommt und die Menschen erlöst. Und der König hat das nicht verstanden. Er sagt zu dem Minister, also ich bin König und wenn ich etwas will, dann schicke ich meine Diener. Die tun das. Warum soll der König aller Könige selbst auf die Welt kommen? Gib mir eine Antwort. Und der Minister sagte zu ihm, Majestät, geben Sie mir 24 Stunden. Und er ging dann zu einem Schnitzkünstler und hat diesem Schnitzkünstler die Aufgabe gegeben, er solle doch eine Puppe anfertigen, in der Größe von der zweijährigen Tochter des Königs. Soll sie so anziehen wie die Tochter und soll am nächsten Tag neben dem Fluss sich positionieren. Und der König fuhr, wie gewöhnlich, am nächsten Tag in dem Fluss auf einem Boot entlang und auf ein Zeichen warf der Schnitzkünstler die Tochter ins Wasser. Und der König sah das. Und in der Annahme, das wäre seine Tochter, sprang er ins Wasser, um sie zu retten. Als er am Ufer ankam, fragte der Minister, Majestät, Sie haben doch Diener im Boot. Wieso gehen Sie selbst ins Wasser? Der König antwortete, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Gott ist Liebe. Und aus Liebe hat er sich selbst zu uns herabgeneigt. Wir erinnern uns an die Geschichte von Abraham. Als Gott zu ihm sagte, Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, deinen geliebten Sohn, und geh und bring ihn mir zum Opfer auf den Berg Moria da. Da geht der Abraham und nimmt diesen Sohn Isaak, seinen einzigen Sohn. Und sie gehen und Isaak fragt ihn, ja Vater, hier ist Holz und hier ist Feuer, aber wo ist das Opfer? Da sagt Abraham, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Und als sie da ankommen, bindet der Vater seinen Sohn, er legt ihn auf den Altar, er fasst zum Messer und will seinen Sohn opfern. Genau in dem Augenblick tritt die Barmherzigkeit Gottes ein und sagt zu Abraham, tu dem Knaben nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. 2000 Jahre später ein ähnliches Bild. Der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Er liegt auf dem Altar. Der Hintergrund ist finster. Und es durchbricht diese Stille wie ein Donner. Der Schrei dieses Sohnes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater opfert seinen Sohn für Feinde. Und es war nicht wie bei Abraham, dass ein anderes Opfer ersehen werden konnte. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er trägt dein und meine Schuld. Das ist die Bedeutung des Kreuzes, des Opfertodes Jesus Christi. Am Kreuz stirbt nicht irgendein Held, es ist der Sohn Gottes. Er stirbt nicht für irgendeine Idee, sondern für die Rettung einer ganzen Menschheit. Keine Ideologie, keine Philosophie, keine Religion hat das bringen können, das erfinden können, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Das Kreuz Jesu ist auch heute der einzige Ort im ganzen Universum, wo man mit seiner Schuld hinkommen kann und sie abladen darf. Und Gott, der Vater, sagt, aufgrund des Verdienstes meines Sohnes, aufgrund seiner Leistung, nehme ich diese Sünde, ich werfe sie hinter mich zurück, ich werfe sie in die Tiefe des Meeres und gedenke ihrer nicht. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, das heilige, unschuldige Lamm, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es gibt keine bessere Botschaft als die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Wenn du heute dein Herz erkannt hast, wenn du die Bedeutung des Kreuzes verstanden hast, was dort geschehen ist, dass es für dich war, und du weist den Gekreuzigten ab, gibt es hinfort kein weiteres Opfer. Christus hat mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden soll. Aber Jesus blieb nicht im Tod. Nach 3 Tagen stand er siegreich auf. Jesus lebt. Jesus will sein Leben auch heute in uns fortsetzen. Wir kommen zurück zu Paulus. Dieser Mann, der vorher seinen Grund in sich selbst hatte, in seiner Selbstgerechtigkeit, Selbstfrömmigkeit, Selbstdarstellung. Und er wirft das alles über Bord. Warum? Weil er den Wert Jesu Christi erkannt hat. Er sagt, ich achte es alles für Schaden und für Dreck, damit ich Christus gewinne, in ihm erfunden werde. Auf dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Es gibt auch heute Hoffnung für die Hoffnungslosigkeit. Es gibt auch heute Trost für den, der trostlos ist. Jesus lebt. Es ist wie bei den 10 Aussätzigen. 10 kommen zu Jesus, 10 empfangen die Heilung und nur einer kommt zurück. Nur für einen ist Jesus Ziel seines Lebens. Für die anderen war Jesus nur Mittel zum Zweck. Und so gibt es über Christus keinen Wert, den man noch erreichen kann. David sagt in Psalm 16, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer von dir. Und im Psalm 73 lesen wir diese bekannten Worte, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und nicht nach Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und ich denke, wenn wir zu Paulus gegangen wären und hätten ihn gefragt damals, Paulus, wie machst du das? Diese ganzen Leiden, diese Opfer, dieses schwierige Leben, das du auf dich nimmst. Ich glaube, Paulus hätte gesagt, Jesus starb für mich. Er hat sein Leben für mich gegeben. An diesem Kreuz starb mein Retter. Wir hätten gefragt, Paulus, du sagst, es gibt für dich nur noch einen Ruhm, nur noch eine Freude. Es ist der Ruhm des Kreuzes, nur noch er. Er hätte wieder gesagt, ihr versteht mich nicht. Er ist mein Erlöser. Er hat mich gerettet. Ich achte alles für Schaden und für Dreck, um Christus zu gewinnen. Christus in uns. Hoffnung der Herrlichkeit. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir durchs Leben gehen, auch in schwierigen Zeiten, auch in trüben Zeiten, auch in Zeiten, wo man der Zukunft mit vielleicht Angst und Zittern entgegenblickt, aber trotzdem mit der Aussicht auf die Ewigkeit, mit dem Ausblick, ich werde bald bei ihm sein. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Mein Opa durfte vor 2 Monaten in die Ewigkeit gehen und als ich bei ihm am Sterbebett stand und noch einmal mit ihm reden durfte, ihn noch einmal sehen durfte, bevor er heimging da, hat er mir gesagt, ich muss Frieden haben, bald hab ich ihn. Dann sagte er noch zum Schluss, wir werden uns wiedersehen. Diese Hoffnung, dass wir uns wiedersehen dürfen, Dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses zeitliche Leben hinausgeht. Wo wir wissen, es gibt eine Heimat. Es gibt etwas nach diesem Tod. Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nein, wir hoffen, dass wir bei ihm sein werden. Ihn sehen dürfen in seiner Schöne. Das allein wird Herrlichkeit sein. Ich wünsche das jedem, der zuhört, dass er diese Hoffnung in Christus heute erlebt. Jesus ist heute noch erlebbar, er ist heute noch erfahrbar. Und es gilt trotzdem, noch hier die Warnung auszusprechen, dass dieser Ruf Jesu und die Einladung Jesu an verhältnismäßig kurze Zeiten des Lebens gebunden ist. Jesus war 3,5 Jahre in Israel. 3,5 Jahre durften sie ihn sehen, den Sohn Gottes, durften ihn hören. Und Jesus sagte am Ende, er musste weinen. Ihr habt die Zeit eurer Heimsuchung übersehen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Heute ist die Möglichkeit. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen unsere Last bei ihm abladen, unsere Sünde bei ihm abladen. Wir dürfen mit Frieden, mit Freude, weil wir einen Schatz gefunden haben. Welche Perle unsäglichen Wertes. Und dürfen auch diese Hoffnung haben der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott segne uns dazu allen. Amen.